herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurzen Ecke, dem Hockey-Podcast des Hamburger Hockeyverbandes und der Quirin Privatbank, der in Zusammenarbeit mit Run Forward Media entsteht. Auch heute wieder an meiner Seite Dennis Buchmann. Hallo Dennis, schön, dass du da bist.
Hallo Marie, ich freue mich wieder.
Heute haben wir als Gast Benedikt Schmidt-Busse, den Herrentrainer vom UHC Hamburg. Ja, Bene, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Heute wollen wir mit dir über die Rückrunde der Bundesliga-Feldsaison sprechen, aber auch über die anstehenden Spiele, eure Ziele und natürlich auch über das Hockey-Highlight des Jahres, die Feld-EM der Damen und Herren in Mönchengladbach im August. Aber vielleicht fangen wir einfach erstmal kurz mit dir an. Wie eben schon erwähnt, du bist Head Coach der ersten Herren des UHC Hamburg. Wie hat sich das entwickelt und was hast du vorher gemacht?
Das hat sich so entwickelt, dass ich da war und nicht schnell genug Nein gesagt habe oder sowas in der Art. Ist mein Hauptberuf oder mein Vollberuf. Ich bin Hockeytrainer und bin jetzt seit etwas über 10 Jahren in Hamburg. Auch ganz gezielt damals zum UHC gegangen, über meinen sehr guten Freund und langjährigen Kollegen Kais Al-Sadi zum UHC gekommen und war da lange Zeit verantwortlich für den männlichen Nachwuchs. Und die sind halt älter geworden und sind dann irgendwann bei den Herren gelandet. Und als Kais dann 2017 bekannt gegeben hat, dass er nach der Hallensaison 2017-18 gerne aufhören möchte, beziehungsweise nach der Feldsaison, die sich dann noch anschließt, wurde dann gesucht. Und dann kam das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich war wahrscheinlich nicht schnell genug im Nein sagen.
Aber hast du selber auch mal Hockey gespielt oder warst du von Anfang an Trainer?
Nee, ich glaube, es gibt fast keinen, der im Hockeybereich arbeitet, der nicht selber in irgendeiner Form mal aktiv gespielt hat. Also ich habe mit 3 oder vielleicht war ich auch schon 4 Jahren, bin ich zum Hockey gekommen. Mehr durch Zufall, weil meine Eltern sich einen Club gesucht haben, in dem sie Tennis spielen wollten. Und das war in dem Fall dann der Düsseldorfer Hockeyclub. Und ich fand das Hockey cool und habe dann da mit Hockeyspielen angefangen, bin dann über das Spielen so zum Trainieren gekommen und habe dann den Trainerweg eingeschlagen.
Wir freuen uns, dass du nach Hamburg gekommen bist. Uns hat sich ja toll entwickelt. Seit 2018 trainierst du jetzt die erste Herren. In dieser Zeit ist einiges passiert. Es hat einen Umbruch gegeben. Viele erfahrene Spieler haben aufgehört. Du bist mit einem stark verjüngten Team an den Start gegangen. Was war zu Beginn deine Aufgabe? Worauf lag dein Fokus und wie wichtig ist die Erfahrung?
Ja, die Aufgabe war schon ziemlich komplex, muss man sagen. Also wir haben tatsächlich einen ziemlichen Umbruch zu bewerkstelligen gehabt, der aber auch dann nicht in einer direkten Absolutheit stattgefunden hat, sondern wir hatten dann nochmal so ein Intermezzo in der Hallensaison, wo Leute aus der Hallenmeistermannschaft, die sich für den Europacup qualifiziert hatte, nochmal mit dazugekommen sind. Leute wie Oliver Korn und Moritz Fürste, sodass wir im Prinzip in einer Umbruchsituation nochmal so einen Schritt zurück gemacht haben, ganz bewusst und gewollt. Also es war jetzt nicht, dass wir dazu irgendwie gezwungen gewesen wären. Schlussendlich muss man sagen, war natürlich die vordergründige Aufgabe, die Mannschaft in der ersten Liga zu halten. Das ist im ersten Bundesliga-Herren-Hockey nicht ganz, ganz so einfach. Die Jungs, die da jetzt hochgekommen sind, sind zwar mit Sicherheit auf Top-Level in Deutschland in ihrem Jahrgang, aber Erwachsenen-Hockey ist halt auch nochmal was anderes als erfolgreiches Jugend-Hockey. Und der vielleicht etwas hintergründigere oder das Hintergründigere ist natürlich, die Mannschaft so zu entwickeln, dass man dann aufbauend auf in der Klasse drin bleiben, auch irgendwann wieder oben angreifen kann. Und da waren bestimmt viele, viele Stunden Arbeit drin, wo es sehr viel um das Mindset und das Bewusstsein für die Situation und das mit Rückschlägen umgehen können, so absolut im Fokus der gemeinsamen Arbeit standen. Also auch für uns Trainerteam. Also es war schon nicht leicht. Also es gab auch schon Wochen, wo man sich ganz schön zusammenreißen musste und immer wieder nach dem Wochenende gedacht hat, das ist aber, da gibt es noch was zu tun.
Also von daher ein wertvoller Entwicklungsprozess zwischen dir und Team. Wie groß war denn dein Vorteil, dass du viele Jungs schon aus der Jugend kanntest?
Ja, der ist natürlich nicht zu unterschätzen. Also das muss man klar sagen. Wir haben gemeinsam in der Jugend oder die Spieler als Jugendliche und ich als Trainer viele wirklich tolle Erlebnisse, gemeinsame Erlebnisse gehabt, sehr viele Erfolge gehabt, also mit zahlreichen deutschen Meisterschaften. Da entsteht natürlich schon mal erstmal eine Vertrauensbasis, die ist entstanden, auf der wir aufbauen konnten, die dir natürlich dann total hilft, wenn es jetzt gerade auf dem Next Level leider noch nicht so funktioniert, aber man trotzdem weiß, ich kann mich auf den Spieler verlassen, ich weiß, was der kann, ich weiß, wohin der sich entwickeln kann, und der Spieler auch weiß, okay, der Trainer ist jetzt nicht irgendein Scharlatan, der mir irgendeinen Schwachsinn erzählt, sondern wir haben schon ein gemeinsames Verständnis.
Das ist ja auch eine enorme Drucksituation, die dann damals ja auch herrschte. Wie ist das? Ist man dann als Trainer gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen Psychologe?
Ja, also manchmal ist man Psychologe, manchmal ist man, glaube ich, auch Patient. Also ich glaube, das ist das Schöne an diesem Mannschaftskonstrukt. Also natürlich gegenüber den Spielern ist es ganz klar natürlich die Aufgabe und die Rolle, da vorne wegzumarschieren und eben auch, wenn es gerade nicht so richtig läuft, zu signalisieren, dass das jetzt angesagt ist, sich da durchzubeißen und nicht gleich wegzuknicken. Aber wie ich eben schon sagte, also es waren schon immer wieder viele Gespräche, in denen es jetzt auch gar nicht darum ging, nur zu sagen, komm, wir können das und so weiter, sondern auch klar sich zu überlegen, okay, was können wir verbessern damit und so weiter. Das waren schon auch anstrengende Zeiten, wobei man sagen muss, die anstrengende Saison tatsächlich hatten wir vor genau einem Jahr. Also davor war es eigentlich alles noch irgendwie so, lief das so für das sehr, sehr junge Team eigentlich ganz gut. Letztes Jahr, zu dem Zeitpunkt genau vor einem Jahr, war es schon eine sehr hohe Belastung.
Ja, du hast es gerade selber schon ein bisschen angesprochen. In der vergangenen Saison seid ihr noch knapp dem Playdown entkommen. Im Viertelfinale folgte dann das Aus gegen den späteren Meister Rot-Weiß Köln. Jetzt die Hinrunde lief aber richtig gut. Ihr seid mit 22 Punkten auf Platz 2 in der Staffel A. Was ist im letzten Sommer bei euch passiert?
Ja, halt Entwicklung, ne? Nennt man das. In dem Fall in die richtige Richtung sozusagen. Nein, es ist, man darf auch die Saison, die wir davor gespielt haben, die geht ja immer im September los, also war in dem Fall der September 21. Da haben wir auch eine gute Arbeit gemacht und die Spieler haben auch gute Spiele gespielt. Wenn man die Saison sich anguckt, wir verlieren ein einziges Spiel wirklich sehr, sehr deutlich. Das ist in Mannheim gegen damals auch eine der Top-Truppen. Alles andere verlieren wir mit einem Tor. Aber immer mit einem Tor verlieren sind halt trotzdem 0 Punkte pro Spiel. So. Und das war schon mental echt sehr, sehr anstrengend. Und dann findest du dich im Frühjahr wieder und guckst dir die Tabelle an. Bis dann, das sind wir irgendwie scheinbar auch traditionell. Da kann aber auch keiner was dafür, wenn dann am ehesten noch wir. Immer in dieser etwas schwereren Sechsergruppe, die ja in diese Rückrundenphase, in der wir jetzt auch gerade sind, ja geht. Und wir waren immer in der Gruppe, wo zwischen diesem Vierten, der noch die Playoffs spielt, und dem Fünften, der aber Playdowns spielt, immer eine ganz, ganz kleine Lücke ist. Während in der anderen Gruppe, ist auch jetzt wieder so, in der anderen Gruppe ist zwischen dem Vierten und dem Fünften sind es, glaube ich, 8 Punkte oder sowas. Bei uns sind es 4. 3, keine Ahnung, also wir sind noch nicht mal 8 Punkte vom Playdown weg und wir sind jetzt Zweiter. Ich glaube, dass wir es einfach geschafft haben, weil das ja eben die Frage war, über diese Zeit natürlich eine gewisse Routine sich zu erarbeiten. Wir haben auch, muss man ganz klar sagen, vor gut einem Jahr, das machen wir nicht das ganze Jahr begleitend, aber immer dann, wenn es nötig ist, allerdings auch nicht mit dem Gedanken, so jetzt schnell ein Pflaster auf die Wunde, das hilft dann schon, arbeiten wir mit dem Sportpsychologen zusammen, der in dem Fall sehr gute Arbeit gemacht hat in der Arbeit mit dem Führungskreis der Mannschaft, weil wir gesagt haben, wir brauchen jetzt nicht die ganze Mannschaft dahin zu setzen. Das ist meistens eher, oder nicht meistens, aber du läufst Gefahr, dass es unproduktiv wird, weil sehr viele da sitzen und der eine oder andere fühlt sich davon nicht angesprochen oder sagt, das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Und so hat sich der Führungskreis, das waren 7 Spieler, mit diesem Sportpsychologen mehrfach in Kleingruppengesprächen, auch mal in 6-Augen-Gesprächen ausgetauscht. Es gab seitens dieses Sportpsychologen Spielbeobachtung und daraufhin Feedback an uns Trainerteam, aber vor allem auch eben an diese Spieler, mit denen er zusammengearbeitet hat. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Impuls war, die jungen Führungsspieler, die wir halt auch haben. Also bei uns sind wenig alte und auch dann logischerweise natürlich auch nicht viele alte Führungsspieler da zu unterstützen und denen Stabilität zu geben, von der sie jetzt profitieren, weil man jetzt sagen muss, die Saison haben wir bisher zumindest solche Spiele, die wir in der Saison davor am Ende immer noch verloren haben, die haben wir zumindest nicht verloren. Wir haben sie sogar jetzt teilweise gewonnen, deswegen stehen wir jetzt recht gut da. Aber die Tabelle ist auch noch eng. Also.
Warst du da manchmal auch dabei, also bei der Arbeit mit dem Sportpsychologen, oder war das rein für die Spieler?
Nee, ich stand in Kontakt mit dem Sportpsychologen, aber in einer ganz klaren Verabredung mit ihm und auch mit den Spielern, dass das, was sie mit ihm besprechen, das ist, was sie mit ihm besprechen. So, also das ist meiner Meinung nach auch unabdingbar. Also ich muss natürlich als Cheftrainer irgendwie wissen, also bevor alles zusammenbricht, wäre es schon ganz gut, wenn ich eine Info kriege sozusagen. Aber es ist natürlich auch gerade in so einer Arbeit, denke ich, absolut wichtig, dass die Spieler das Vertrauen auch haben, dass bestimmte Sachen auch in dem Raum oder in der Gruppe bleiben und nicht alles immer direkt zum Trainer weitergeht.
Bisschen Diskretion also.
Ja, genau, also das glaube ich schon, weil da werden natürlich vielleicht auch mal Themen besprochen, die eben nicht mit dem Trainer besprochen werden können, und genau deswegen aber die Situation in der Mannschaft oder in der Tabelle am Ende dann so aussieht, wie sie aussieht. Und ich glaube, dass es dann auch gut ist, wenn die Spieler das mit jemandem besprechen können und sich Lösungsansätze überlegen können, ohne dass das Thema beim Cheftrainer auf dem Tisch liegt.
Hast du da ein, zwei Beispiele, was man sich da so vorstellen könnte? Ohne ins Detail zu gehen?
Ja, genau. Nee, also ich weiß natürlich, weil ich ja auch mit dem, also mit jedem Staff-Mitglied im Austausch stehe, das ist ja ein ähnliches Thema mit dem Physiotherapeuten oder den Physiotherapeuten zum Beispiel. Ich weiß natürlich schon die Grundthematik und logischerweise ging es auch in den Vorgesprächen zwischen dem Psychologen und mir um meine Sicht auf die Dinge, die er dann abgleicht mit den Spielern. Und es ging in der Phase logischerweise ganz viel darum, wie kriegen wir eine Stabilität rein? Wer schmeißt wann, in welchen Situationen den Anker? Wodurch? Weil als Spieler, also der Trainer kann dann eigentlich während des Spiels nichts mehr machen, finde ich einen falschen Ausdruck, aber du bist natürlich schon relativ hilflos von der Seitenlinie. Also wenn der Spieler oder die Spieler das nicht machen, was du gerne machen möchtest, kannst du nicht auf den Platz rennen. Also das funktioniert ja nicht. Also es ging viel um Stressresistenz und so eine gewisse Stabilität.
Ihr scheint ja die richtigen Stellschrauben gefunden zu haben. Oft sind es ja Kleinigkeiten, die es ausmachen. Die Hinserie war sehr erfolgreich, gerade so nach der schweren Saison. Mit welchem Gefühl bist du in die Rückrunde gestartet?
Ich glaube, die Frage könnten alle, die mich kennen, sofort beantworten. Ich bin immer sehr, sehr kritisch. Also ich, wahrscheinlich auch zu kritisch oft. Ich habe mir natürlich die Tabelle angeguckt und mich den Winter über gefreut, dass wir Zweiter in einer unfassbar starken Gruppe sind. Was auch echt cool ist und natürlich viel, viel schöner ist, als Vierter oder Fünfter in einer unfassbar starken Gruppe zu sein. Aber ich habe mir auch immer noch gedacht, also es sind noch 5 harte Spiele in der Rückrunde gegen 4 sehr, sehr starke Teams und mit Düsseldorf der einzigen Mannschaft, die nun wirklich bei uns in der Gruppe ganz, ganz deutlich abfällt, aber auch alles andere als ein leichtes Spiel. Also letzte Saison haben wir genau das Spiel zum Beispiel verloren zu Hause. Und habe gedacht, naja gut, also es wäre schon wär cool, wenn wir den Platz behalten, den zweiten. Das wäre schon interessant so.
Definitiv. Jetzt sind ja 2 Spiele gespielt. Kleiner Blick zurück. Wie ist so dein Empfinden, wie die Vorbereitung gelaufen ist?
Die Vorbereitung ist in meinen Augen gut gelaufen, weil sie ergebnistechnisch nicht gut gelaufen ist. Oder nicht durch die Bank weg gut gelaufen ist. Wir haben in der Summe 7 Testspiele gemacht gegen unterschiedlichste Gegner. Wir haben wie immer hier in Hamburg natürlich getestet. Es liegt ja nah, wenn man so viel Teams auf Augenhöhe hat, dass man auch untereinander spielt. Aber wir waren auch wieder eine knappe Woche in den Niederlanden im Trainingslager. Das machen wir jetzt seit einigen Jahren eigentlich sehr regelmäßig und spielen gegen absolute Top-Teams aus der ersten niederländischen Liga. Die Ergebnisse waren erwartet durchwachsen, oder also sagen wir verlieren gegen den Tabellenführer der niederländischen ersten Liga deutlich. Im ersten Spiel schlagen dann den 6. Platzierten deutlich und verlieren ganz knapp gegen den 5. Platzierten. Es war intensiv, sage ich jetzt mal, und hat den Jungs die Augen geöffnet. Und eigentlich geht es ja immer nur wieder darum. Also da spielen selbst die jungen Spieler jetzt ihre 15.000. Vorbereitung. Also wir erfinden das Hockeyrad auch nicht neu. Ich bin aber mit der Vorbereitung soweit zufrieden.
Also haben die Testspiele quasi geholfen, nochmal so ein bisschen die Hauptschwierigkeiten und Probleme aufzuzeigen, damit man jetzt nochmal gut dran arbeiten kann. Dafür sind Testspiele ja auch gedacht, deswegen macht man sie ja. Jetzt hattet ihr aber auch schon 2 Spiele, einmal gegen den Krefelder HTC und gegen den HTHC. also hier kleine Stadtderby. Beide Spiele gingen 2-2 unentschieden aus. Wie ist dein persönliches Fazit?
Wir sind immer noch Zweiter. Also von daher, sage ich jetzt mal, was die Tabelle betrifft, können wir aktuell zufrieden sein. Die Spiele sind sehr unterschiedlich. Also wir gehen beide 2-2 aus. In Krefeld liegen wir zweimal hinten und egalisieren jedes Mal wieder. Wenn man dann weiß, dass in Krefeld was mitzunehmen echt schwer ist, und ich weiß es aus Erfahrung, weil ich habe selber für den Verein auch mal eine Zeit lang gespielt, also da wollten die Gegner, das war immer unangenehm dort, das hat gar nichts mit den Platzverhältnissen oder der Mannschaft oder dem Club oder den Fans zu tun, also das ist schwierig da zu punkten, von daher bin ich mit dem Punkt sehr zufrieden, auch mit der Moral, die Mannschaft gezeigt hat, wir liegen nach, glaube ich, 8 Sekunden 1-0 hinten, also das habe ich noch nie erlebt, da habe ich erstmal gedacht, wow, heute wird's hart. Das haben sie sehr gut gemacht. Gegen HTHC bin ich selbst heute noch nicht so richtig schlau, was ich von dem Spiel halten soll. Also ja, gestern auch nochmal einen Videocall mit den Mannschaftsführern und haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Ist ein bisschen schwer greifbar. Es war nicht so richtig Derby von der Intensität her. Ich glaube, dass das 2-2 am Ende in Ordnung geht. Mit ein bisschen Pech können wir das hinten raus noch verlieren. Allerdings, wenn du zweimal führst, ist es auch ärgerlich, wenn du am Ende nur einen Punkt mitnimmst. Wenn du dann siehst, wie wir die Tore kassieren, dann musst du schon kritisch sagen. Also in den Momenten war es ganz finster in der Defensive irgendwie gedanklich. Aber solange wir gegen die Mannschaften, die hinter uns stehen, unentschieden spielen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die an uns vorbeisprinten, relativ gering. Also von daher ist jetzt noch überhaupt nichts Schlimmes passiert. Ich denke jetzt, das nächste Wochenende wird halt sehr, sehr wichtig und richtungsweisend werden.
Wie sehr kitzelt so ein Derby immer bei den Spielern und auch bei dir?
Also das ist schon was Besonderes, muss man klar sagen. Ich bin mir ganz sicher, dass es für die Spieler noch ein bisschen, nein, nicht ein bisschen, sondern immens viel mehr bedeutet. Das war ja vorhin auch schon mal Thema, die Hockey-Community und so, die Jungs begegnen sich natürlich auch alle Nase lang irgendwo, ob in der Uni oder beim Job oder einfach nur mal, wenn man abends irgendwo essen geht oder ich weiß nicht was, und dann ist man natürlich lieber der Sieger als der Nicht-Sieger. Man muss schon sagen, es elektrisiert schon auch die Clubs. Also gerade das Hinspiel gegen HTHC, was wir da letztes Jahr ich glaube, es war der 22. Oktober, also wenn man da nochmal in die Bilder reinguckt, was da für eine Stimmung war, das war schon, also sowas hat man dann gerne. Wenn man dann auch noch das Spiel so spielt, wie wir es da gespielt haben und mit so einem Traumtor auch noch 2-1 gewinnt auswärts, ist es natürlich besonders geil, ja.
Also muss man sich dann auch im Nachgang den einen oder anderen Spruch nochmal gefallen lassen, weil man sich öfter begegnet?
Da gehe ich von aus. Also wir Trainer gehen da ein bisschen anders miteinander um, sage ich jetzt mal. Aber ich war ja selber auch mal Spieler. Ich denke schon, dass da definitiv, das muss man dann aushalten, wenn man nicht der ist, der das Ding gewuppt hat. Und wenn man der ist, dann darf man halt auch mal austeilen. Ich glaube, das muss man dann können.
Beim Unentschieden ist es ja relativ ausgeglichen jetzt.
Richtig, und das war auch, die ersten Frotzeleien gingen natürlich schon direkt nach dem Spiel schon auf dem Platz los. Und so. Also ich meine, da gibt es auch Leute jetzt in dem konkreten Fall, HTHC und UHC, wenn die gegeneinander spielen, da wohnen zwei in konkurrierenden Teams spielende Spieler, wohnen zusammen in einer WG. Also das ist, die Hockey-Community in Hamburg ist halt da sehr close und speziell.
Gehört ja auch irgendwie mit dazu, ja, dass man sich so ein bisschen ärgert. Wie war das denn von den Zuschauerzahlen her? Waren viele da, haben viele zugeguckt? Warst du zufrieden damit?
Ich kann das nicht genau, ich zähle die natürlich logischerweise nicht, ich kann immer nur so ein bisschen abschätzen. Es war tatsächlich ziemlich viel los, würde ich sagen. Ich würde mir halt wünschen, wenn wir grundsätzlich diese Derbys einfach noch ein bisschen exponierter zeitlich positionieren könnten, dann hat man da noch weniger selbstgemachte Konkurrenz sozusagen. Aber es war schon, ich weiß es nicht, ob es 500 oder 600 waren oder sowas. Also für Hockeyverhältnisse viel, an sich zu wenig.
Ja, dann lass uns doch mal Richtung Saisonendspurt schauen. Zwei Spiele jetzt in der Rückserie habt ihr schon gespielt. Welche Lehren habt ihr da vielleicht aus den zwei Unentschieden bisher gezogen?
Ja, wie ich eben schon gesagt habe, also die Quintessenz oder aus dem Spiel jetzt, aus dem zweiten noch, was jetzt schon rauszunehmen, dafür muss ich dann doch noch mal ein bisschen ins Video einsteigen sozusagen. Was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass wir schlagkräftig sind, wir erzielen unsere Tore, wir erspielen uns unsere Torchancen. Wir haben an sich auch eine gute Defensive, muss man sagen. Also von den Von den 4 Toren, die wir jetzt kassiert haben, die 2 in Krefeld sind wirklich eine Mischung aus Slapstick und Unlucky. Also das ist, habe ich so auch noch nicht erlebt. Das eine ist halt ein Fehlpass, das ist danach nicht mehr zu verteidigen. Und trotzdem ist unser Torwart fast noch dran und der eigene Mitspieler blockt den Ball dann ins eigene Tor. Das andere ist ein Überkopf, also das sieht man sonst beim Tennis rückwärts oder sowas. Also das war schon echt skurril. Die beiden Tore gegen HTRC jetzt, das eine entsteht in der Folge aus einer kurzen Ecke, die verteidigen wir nicht so richtig gut, aber aus einer Ecke kann halt auch nur mal ein Tor fallen. Und das zweite, da stellen wir das Verteidigen halt komplett ein. Ich glaube, dass wir grundsätzlich gewappnet sind für alles das, was jetzt kommt. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir deswegen auch Punkte mitnehmen.
Auf dem Weg in die Playoffs gibt es ja noch 3 Matches. Die Gegner heißen Ulmhorst, Mülheim, Düsseldorfer HC und Rot-Weiß Köln. Wie siehst du die Perspektive und welches Ziel leitest du ab?
Ja, es ist, ich hatte eben ja schon gesagt, ich glaube, das nächste Wochenende, also klar, wenn man noch 3 Spiele hat, dann am nächsten Wochenende haben wir 2 davon, dass das richtungsweisend sein würde, es steht auch irgendwo nicht zur Frage. Es sind halt 2 unterschiedliche Spiele, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Also Mülheim, die immer noch 5. bei uns in der Gruppe sind, haben jetzt einen starken Rückrundenstart hingelegt. Das war aber auch so zu erwarten und sind natürlich eine Top-Mannschaft. Also die sind zwar personell nicht mehr zu vergleichen mit der Mannschaft von vor 2 und 3 Jahren, aber die sind ja nun in den letzten 4 Jahren auch 2-mal Deutscher Meister geworden. Also da kommt keine Laufkundschaft. Ich würde mich freuen, wenn wir da wieder etwas mehr in die Spur kommen, unser Tempo-Hockey zu spielen und wieder mit mehr, ich sag mal, Emotionalität zu agieren, als wir das gefühlt jetzt am letzten Samstag im Derby gemacht haben. Das war sehr ruhig für unsere Verhältnisse, fand ich. Und dann muss man schauen, das wird ein Duell auf Augenhöhe, wo die Kleinigkeiten entscheiden. Am Sonntag gegen Düsseldorf, wir wissen alle, wie das mit so Must-Win-Spielen ist, aber also die 3 Punkte, die müssen wir schon gewinnen. Also das ist schon unser Anspruch. Und das letzte Spiel in Köln, ja, also das ist die Mannschaft in Deutschland aktuell. Die liegen uns an sich oder wir haben eigentlich immer ganz gute Spiele mit denen. Aber man muss auch ganz klar sagen, wenn die einen Top-Tag erwischen, dann muss bei uns schon vieles passen, dass wir da was mitnehmen.
Jetzt hätten wir ganz gerne nochmal deine Einschätzung. Wer hat denn gute Chancen auf den Meistertitel? Welche 4 Mannschaften siehst du im Final Four?
Uns. Und die 3 anderen, die weiß ich noch nicht genau. Nein, also es sind mit Sicherheit einige Teams, die da drum konkurrieren. Und gerade in unserer Gruppe, diese 6er-Gruppe, die ist ja allein schon so eng, dass du da eigentlich schwer Ableitung treffen kannst. Ich denke, wenn ich jetzt mal auf die gesamte Liga gucke, in der anderen Gruppe sind schon der Mannheimer HC und Polo, die sich ja inzwischen auch gefangen haben, jetzt auch gerade gestern ja wieder ein Wahnsinnsergebnis gegen Berlin erspielt haben. Die sind schon die Mannschaften, die da klare Favoriten sind. Und wenn man gegen die im Viertelfinale ran muss, dann muss schon vieles passen, dass man in maximal 3 Spielen sich gegen so eins dieser Teams durchsetzt. Dafür haben die einfach auch den Punch, den man dann braucht, die engen Spiele zu gewinnen. Und in unserer Gruppe, also wir wollen nicht nur ins Viertelfinale, sondern wir wollen schon auch eine gute Position für ein mögliches Viertelfinale haben. Das ist so der Anspruch und das bedeutet, Zweiter zu bleiben. Und dann spielt man wahrscheinlich gegen Berlin oder Alster, so wie sich die Tabelle da darstellt. Und dann muss man halt mal schauen. Ich denke, dass Rot-Weiß auf jeden Fall das dritte Team ist, was neben den 2 aus der anderen Gruppe die größten Chancen hat, am Ende ganz oben wieder zu stehen, weil die einfach die Routinen haben, auch in solchen Do-or-Die-Matches zu bestehen.
Wir haben jetzt viel über die Bundesliga gesprochen. Eben klang das schon kurz an bei dem Stadtderby, Zuschauerzahlen. Da hätte man vielleicht die Startzeit ein bisschen anders legen können. Also das Thema Professionalisierung, großes Thema auch noch. Es gab jetzt gerade den Zeitartikel Verklemmte Elite von Jörn Aas. Den hast du bestimmt auch gelesen oder davon gehört. Was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du die Entwicklung im Hamburger Hockey? Siehst du sie auch so kritisch? Was war dein erster Gedanke dazu?
Ja, meine Gedanken grundsätzlich dazu sind immer, also ja, Professionalisierung ist was Schönes. Ich finde, man muss die halt auch wirklich wollen. Da habe ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar im gesamten deutschen Sport, den ich aber nicht so im Detail überblicken kann, wie ich jetzt, sage ich mal, den Einblick in Hockey habe, manchmal in Frage stelle. Das kam ja auch in dem Artikel teilweise zur Sprache, dieses ja, wir wollen gerne alle prominenter vertreten sein, mehr Zuschauer, mehr Sponsoren, mehr Gelder, mehr Fernseh- oder mediale Präsenz. Aber wir wollen schon ganz gerne selber noch entscheiden und so weiter. Ich glaube, da beißt sich es irgendwann dann. So, man muss halt dann auch was abgeben können. Und ich glaube, da tut sich die Hockey-Klientel ein Stück weit schwer mit. Was ich aber jetzt auch gar nicht so dramatisch finde für mich, ist Professionalisierung in bestimmten Bereichen notwendig. Und das hat dann eventuell auch eine positive Auswirkung auf diese ja, sag ich mal, oberflächlich sichtbaren Faktoren der Professionalisierung. Das ist einfach, das Thema Clubführung muss professioneller gestaltet werden. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Kollegen und habe halt auch gesagt, also für mich ist Professionalisierung, findet da statt, wo eine größtmögliche Überschneidung an, ich sag mal, zeitlichen Ressourcen gewährleistet wird. Da sind wir im UHC mit Sicherheit schon ganz gut aufgestellt, was unser Trainerteam betrifft. Wir haben relativ viele Trainer, die das nicht nur nebenberuflich machen, sondern hauptberuflich oder zumindest als Zweitjob, sodass wir auch die Möglichkeiten haben, durchaus uns vormittags zu treffen und uns auszutauschen. Da sind ganz viele Hockeyvereine in Deutschland noch krass anders aufgestellt. Einige vielleicht auch einen Tacken besser sogar noch. Aber damit geht es halt los. Und zwischen den sportlich Verantwortlichen und dann den Leuten, die wirtschaftlich Verantwortung haben in so einem Club, und das sind nun mal in den meisten Vereinen immer noch die ehrenamtlichen Vorstände, da Schnittmengen herzustellen, dass man in einem regelmäßigen, guten und auch in einem, ich sag mal, ja, kurzen Austausch sein kann und nicht immer 18 Mal um drei Ecken rum und ich weiß nicht was. Das ist für mich so das Entscheidendste erstmal. Vielleicht auch, weil ich halt in einem Verein tätig bin und ich versuche das zu beeinflussen, was so in meinem Rahmen ist, irgendwie das große Rad zu drehen. Da sind dann vielleicht andere für verantwortlich.
Das sind sicherlich die ersten Schritte, ein Fundament Richtung Professionalisierung. Wenn man über das Stichwort spricht, dann werden oft als Vorbilder Belgien und Holland genannt. Was machen die strukturell anders?
Die sind kleiner. Also damit geht's mal los. Die sind einfach kleiner. Also mit Sicherheit ist ja ein Teil der Professionalisierung auch die Competition. Hat man ein attraktives Produkt, wird das ja immer genannt. Und unsere Bundesliga, die halt eingleisig ist, seit inzwischen 2002, glaube ich, oder 2003, also so um die 20 Jahre, die ist für die Sportler, da war ich damals selber noch live dabei, das war total geil, endlich eine eingleisige Liga. Boah, wie cool ist das denn? Wir spielen in München, Stuttgart, Berlin und ich weiß nicht wo und reisen alle am Vortag an und sowas, so wie man das halt von den ganz, ganz großen Sportarten kennt. Aber es macht die Sache natürlich auch nicht leichter. Also es sind unterschiedliche Befindlichkeiten, die dann da eine Rolle spielen. Wenn wir ein Doppelwochenende spielen, samstags in München und sonntags in Berlin, hat das mit professionellem Sport halt dann nur noch wenig zu tun. Wenn das dann während der Wiesn auch noch stattfindet, wo du in ganz München kein einziges Hotelzimmer kriegst, wird es halt echt schwierig. Und das sind einfach Sachen, also als wir jetzt gerade in Holland waren, mit den Trainerkollegen in den Niederlanden drüber unterhalten, was wir für ein Budget als UHC für Damen und Herren im Jahr für nur Reise, Verpflegung und Unterkunft haben. Und die Holländer sagen dann, ach Mensch, mit dem Geld kann man auch so viel anderes anfangen. Ja, das kann man, aber wir müssen halt dahin reisen und da müssen wir auch irgendwie übernachten und müssen auch irgendwie uns ernähren. Und dann ist das halt einfach so. Ich glaube, das ist also ein Faktor. Und der andere Faktor ist, dass, also jetzt am Beispiel Holland, die sind viel, viel früher auf diesen Zug aufgesprungen. Die haben damals ihre Doppel-WM in Utrecht, 98 war das, genutzt, um eine für die damaligen Verhältnisse echt große Werbeoffensive zu starten, und haben es eben geschafft, sagen wir mal, auch damals war Fußball, auch in den Niederlanden mit Sicherheit schon sehr prominent und im Winter haben die da ihr Eisschnelllaufen, was ja sehr prominent ist. Aber sie haben es halt zu einer Zeit geschafft, wo der Fußball noch nicht so ultradominant war, zumindest in meinen Augen, und die Konkurrenz nicht so riesig war, sich einen Platz in der Gesellschaft sozusagen zu verschaffen und sind dadurch etwas anders aufgestellt, muss man sagen. Noch dazu kommt auch, man muss auch dahinter gucken. Also es gibt auch in Holland viele nach außen sehr professionell organisierte und sehr erfolgreich performende Vereine, wo die wirtschaftliche Stabilität vielleicht doch auch hinterfragt werden muss. Also es ich kann auch überall schöne Etiketten draufkleben, dann sieht das immer alles ganz schick aus und wenn ich die Schublade aufmache, ist da vielleicht doch Chaos drin. Also von daher. Und bei den Belgiern, ich habe mich da nie so intensiv mit auseinandergesetzt. Kritische Belgier sagen, naja, das funktioniert bei uns alles, weil es in den Clubs, die man momentan so wahrnimmt, gibt es irgendwelche Leute, die auch Bock haben, richtig viel Geld da reinzuschmeißen. Und wenn die irgendwann sagen, sie schmeißen das Geld nicht mehr rein, dann machen wir auch den Rollladen runter in dem Verein, zumindest auf dem Level.
Ja, ich habe gelesen, dass die etliche Sponsoren gefunden haben. Ich glaube, Audi war zum Beispiel auch dabei, die dann da viel Geld mit reinstecken, dass die irgendwie so ein bisschen vor ein paar Jahren eben entdeckt haben, dass Hockey wirklich zieht und eine gute, interessante Sportart ist, aus der man ein bisschen mehr machen kann. Und dann haben sie diese Spanne, vielleicht war es auch einfach gutes Timing, genutzt, um eben auch Sponsoren zu akquirieren, die dann eben auch ein bisschen Geld mit reinpumpen.
Ja, sicher. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Audi den Belgiern bezahlt. Die hatten eine Zeit lang, das war ja das Skurrile, hatten die Belgier VW als Sponsor und wir hatten Hyundai, wo du dich auch fragst, warum muss es jetzt so rum sein? Also nicht, dass Hyundai eine belgische Automarke wäre, aber VW in Belgien. Und am Ende des Tages wird es, da bin ich mir ziemlich sicher, auch in diesen Nationen sehr viel, was die Vereinsebene betrifft, sehr viel übers Netzwerk laufen. Und dann ist da halt jemand bei Audi Belgien, der das gerne verantworten möchte und dann läuft da auf einmal was. Ja. Neben der Tatsache, dass die belgische Nationalmannschaft im Herrenbereich natürlich auch einfach in den letzten 10 Jahren oder 8 Jahren brutal erfolgreich war. Und ich glaube, es ist, wie gesagt, die geografische Kompaktheit macht halt einfach das eine oder andere leichter, um einfach auch schneller eine gleiche Interessenlage hinzukriegen. Ist vielleicht jetzt Belgien mit seiner Dreisprachigkeit oder auch seiner Aufgeteiltheit vielleicht eigentlich nicht das beste Beispiel, aber gerade die Holländer, das ist schon nochmal für die deutlich einfacher als in Deutschland mit diesen vielen liberalstaatlichen Interessen, die wir ja auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft immer wieder, die gewinnbringend sein kann, aber natürlich, also jetzt gerade im Hinblick auf Professionalisierungsstrukturen im Leistungssport ein bisschen schwierig ist.
Moritz Fürster hatte auch einen Änderungsvorschlag, um irgendwie das Spiel ein bisschen attraktiver zu machen. Ich glaube, da war dabei die Fläche halbieren, Regeln beibehalten und nur noch je 6 Spieler in 4x15 Minuten gegeneinander antreten lassen. Was ist deine Meinung dazu?
Ich weiß nicht, ob Mo das auch geäußert hätte, wenn er selber noch spielen würde, ehrlich gesagt. Das war meine erste Frage, die ich mir gestellt habe. Die muss ich ihm bei Gelegenheit dringend stellen. Ich weiß es nicht so richtig. Also meine Meinung ist, wir haben mit, nennen wir es Hockey 11, das ist dann so ja, also die klassische Feldsportart und unserem Hallenhockey, haben wir ja zwei Formate jetzt in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern auch ja in Europa, die in meinen Augen vollkommen ausreichend sind. Also ich finde das Hockey 5, was von der FIH so sehr promoted wird, kompletten Schwachsinn. Ich halte da gar nichts von. Ich finde das eine total aktionistische Nummer. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es so machen sollten wie der Handball. Der hat ja irgendwann Feldhandball mal abgeschafft und sich voll auf die Halle konzentriert. Das fände ich sehr, sehr schade, weil ich das Feldhockey schon auch eine sehr, sehr coole Sportart finde. Aber wenn man sieht, was bei Hallenweltmeisterschaften, gut, die letzte jetzt in Südafrika, war, was das betrifft, laut Aussage der Beteiligten in Ordnung, aber natürlich nicht vergleichbar mit solchen Events wie den Weltmeisterschaften in Berlin oder in Posen, in Polen in dem Fall, oder auch Hallen-Europameisterschaften in Wien oder in Deutschland, die einfach, das sind total coole Events, da ist Bombenstimmung, da wird Supersport geboten und ich finde, das Hallenhockey ist einfach eine Sportart, die könnte man, wenn man wollen würde, so viel mehr pushen und promoten, nur die FIH will halt Kunstrasen unter den Füßen anscheinend irgendwie, also weil Hallenhockey heißt ja auch nicht, in meinen Augen muss das ja nicht unter einem geschlossenen Dach stattfinden. Es geht ja mehr um das Spielfeldformat und die Hockeyregeln. Genauso wie ich einen Kunstrasen irgendwo verlegen kann, kann ich ja auch so ein Outdoor-Feld irgendwo verlegen. Und von daher bin ich nicht der Meinung, dass wir unbedingt an der Spielformation, was Fläche und Anzahl Spieler brutal drehen müssen, sondern wir müssten uns eher überlegen, wie wir genau die Sportarten weiterbringen, die wir schon haben.
Das heißt also, das Rad nicht komplett neu erfinden, sondern wirklich da weitermachen, wo ihr aktuell steht. Aber ganz wichtig ist ja auch immer das Thema TV und Werbeaufmerksamkeit. Ich glaube, gerade TV ist gerade zum Start sehr wichtig. Bestes, ich sage ganz klein enttäuschendes Beispiel war jetzt einfach die Weltmeisterschaft der Honormars in Indien. Es wurde nicht kostenfrei übertragen. Und auch im Sponsoring ist es, glaube ich, schwierig. Was kann man da tun?
Ja, ich finde, also das, ich bin da kein Experte, deswegen liege ich da vielleicht auch komplett falsch, das kann sein. Ich finde den Ansatz, der jetzt gerade von Seiten der Hockeyliga gegangen wird, grundsätzlich gut, sich eine Plattform zu suchen für eine mediale Vermarktung, wo andere Sportarten auch auffindbar sind, also wo Sportarten gebündelt werden, weil in meinen Augen, wenn man es wirklich will, konsequent attraktiv zu sein für potenzielle Sponsoren und so weiter und eben raus will aus diesem, naja, ich nenne es mal geschäftlich geschickt vermarkteten Mäzenatentum, dann müssen wir ja die Anzahl an Menschen, die Hockey gucken wollen, müssen wir vergrößern. So, und das passiert nicht, solange wir es sozusagen nur in unserer eigenen Community verbreiten. Und ich denke, da ist es ein ganz guter Ansatz, sich eben mit den Sportarten zusammenzutun. In dem Fall ist das ja noch mit Handball und Basketball, die auch auf der Plattform vertreten sind, und Tischtennis. Und vielleicht kommen auch noch andere Sportarten dazu. Das muss man mal schauen. Weil ich mir durchaus vorstellen kann, also ich hatte jetzt gerade noch ein Gespräch mit Hannes Müller zu dem Thema, der sehr gut mit einem HSV-Handballer befreundet ist und gerne sich die HSV-Handballspiele anguckt und auch sagt, naja, wenn wir auf der gleichen Plattform sind, ne, dann kann es ja auch durchaus sein, dass ein Handballer mal sich ein Hockeyspiel anguckt, nachdem er sich die zwei Wochenenden, die zwei Spiele vom Wochenende angeguckt hat, die er sich angucken wollte in seiner Sportart. Und dann muss man halt schauen. Fakt ist, mit knapp 90.000 Hockeyleuten in Deutschland, das ist kein Markt, der für Sponsoren wirklich von Interesse ist. Und der andere Punkt, Entschuldige, ist noch, dass ich glaube, dass man versuchen muss, mehr in dieses Neudeutsch-Storytelling-Thema reinzukommen. Also wenn wir nicht es schaffen, Gesichter mit, also wirklich, auch wenn ich dieses Bedürfnis immer so ein Star-Kult aus allem machen zu wollen oder zu müssen, tue ich mich ein bisschen schwer mit als Mannschaftssportler, aber wir brauchen halt einfach die Gesichter, die die Leute mit der Sportart verbinden. Und ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiges Element ist, um ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit über die Grenzen der eigenen Hockey-Zuschauer hinauszukriegen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Am Ende des Tages steht und fällt es ja immer mit den Personen. Wir hatten hier Hannes Müller auch schon zu Gast. Du kennst ihn besser als ich. Er wäre, glaube ich, aus meiner Sicht auch so ein Gesicht, den man da einfach mal zeigen kann. Und des Weiteren gerade so diese Überlagerung, Handballsportarten auf einer Streaming-Plattform. Dein macht das ja ab 23, 24. Ich kenne es von mir selber, ich habe eine gewisse Affinität zu allen Ballsportarten und diese Strahleffekte, die solltet ihr unbedingt nutzen.
Ich denke auch, das Tückische dabei ist nachher natürlich, ich meine, das ist ja jetzt schon, merkt man ja im Alltag, also die ganzen Streaming-Plattformen, die es gibt und die ganzen Anbieter, also man verliert ja irgendwann auch ein Stück weit den Überblick, neben der Tatsache, dass sich die Kosten dann irgendwann auch läppern. Jetzt ist es bei deinen ja so, dass das erste Jahr eben kostenfrei sein wird und ab dem zweiten Jahr, so ist der jetzige Plan, wird es dann aber auch kostenpflichtig werden. Und das ist auch keine niedrige Summe, sage ich jetzt mal. Wenn man sieht, welche Sportarten in Summe da angeboten werden, dann finde ich es nicht zu teuer. Aber es wird halt spannend zu beobachten sein, wie sehr sich der Hockey-Zuschauer der drauf einlässt und wie viele aus den anderen Sportarten sich drauf einlassen, weil am Ende des Tages ist es ja fast noch wichtiger, um die Plattform zu vergrößern, dass die anderen Zuschauer sich drauf einlassen und die, ich glaube, dann sollen es so rund 15 Euro pro Monat sein, dann bereit sind zu zahlen.
Vielleicht ist es ja auch eine Chance, Leute ein bisschen vom Hockeysport zu begeistern, gerade am Anfang, und vielleicht ist es ihnen dann am Ende auch das Abo wert. Ist ja definitiv vielleicht auch eine Chance, um vielleicht dann die Hockeyliebe für den einen oder anderen noch zu entdecken. Jetzt würde ich noch mal einen kleinen Sprung machen zu unserem Großevent in Deutschland in diesem Jahr, die Hockey-EM, die vom 18. bis 27. August stattfindet. Wir haben schon in einer unserer vorherigen Folgen gehört, dass der Ticketverkauf eigentlich ganz gut läuft und wahrscheinlich viele Fans kommen werden. Im Januar sind jetzt gerade die Herren Weltmeister in Indien geworden. Was erwartest du bei dem Turnier von den deutschen Teams? Können die Herren den Schwung mitnehmen? Wer sind die Favoriten auf den Titel?
Vielleicht sage ich erstmal was zu den Damen, weil das ist, da habe ich nicht ganz so viel Ahnung. Die Damen haben ja, glaube ich, die Inselgruppe erwischt mit Irland, England, Schottland oder ich glaube sowas in der Art. Die Engländerinnen sind, glaube ich, momentan in der Pro League nicht so richtig gut drauf. Ich kann das aber nicht so hundertprozentig einschätzen. Also da sollte man schon auf jeden Fall ins Halbfinale kommen, aus meinem Blickwinkel auch als Erster. Und dann wird es halt beinhart, weil in der anderen Gruppe sind mit den Niederlanden, mit Spanien, mit Belgien. Das ist wirklich ein dickes Brett. Schon im Halbfinale, selbst als Gruppenerster, wirst du da keinen wirklich leichten Gegner haben. Die Belgierinnen sind momentan echt stark im Kommen. Ich glaube, unsere Damen haben auch ja vor ein paar Wochen ja gegen die Belgierin in Bremen getestet, beide Spiele verloren, was jetzt nichts für eine EM erstmal heißt. Ich denke Halbfinale und dann wird es hart. Würde Ihnen aber sehr wünschen, dass Sie da im eigenen Land, im eigenen Stadion auch mal auf jeden Fall das Finale spielen. Das ist dann voraussichtlich gegen Holland, würde ich tippen. Bei den Herren, wenn man sich allein die Weltmeisterschaft anguckt, wenn ich es richtig im Kopf habe, unter den Top 6, 5 Europäer oder irgend sowas, da kommen nur die Australier noch dazwischen. Also, ich sag mal, das Worst-Case-Szenario ist, sie nehmen den Schwung von der WM mit und es reicht am Ende trotzdem nicht. So, weil das kann halt einfach tagesformabhängig sein. Ich denke, in der Gruppe mit ich glaube, Wales ist in der Gruppe, die Franzosen sind in der Gruppe, die momentan ein bisschen schwächeln, aber Richtung Paris schon irgendwie versuchen werden, nochmal das Gaspedal zu finden. Und dann halt mit den Niederlanden, das ist natürlich der Klassiker schon in einem der Gruppenspiele. Auch da denke ich, Halbfinale sollte man erreichen und dann wird es ein offenes Rennen, ob dann in der anderen Gruppe sich die Belgier und die Spanier durchsetzen oder die Spanier und die wen haben wir da noch? Engländer, die ja nun auch wirklich gut sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir zwei deutsche Teams in den Finals haben. Ich bin jetzt nicht der immer alles alleine am Titel festmacht, aber es wäre natürlich Richtung Olympia auch ein bisschen leichter, wenn man dieses Qualifikationsturnier, was dann, glaube ich, im Januar sein soll und uns dann wieder die Hallensaison zerschießt mit unseren Nationalspielern. Wenn man das irgendwie umgehen kann, aber das ist schon, da muss man schon dicke Bretter bohren, ehrlich gesagt, rein sportlich gesehen.
Wirst du dem Turnier auch einen Besuch abstatten, bist du auch vor Ort?
Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Also ich war in dem Stadion schon mehrfach und habe echt coole Erinnerungen. Also ich war 2006, dieses erste Event, für das das Ding irgendwie dann auch gebaut worden ist, gerade am Finalwochenende da, wo Deutschland Weltmeister wird, das war der Hammer, also Bombenerlebnis. Und das würde ich mir halt auch auf jeden Fall wünschen, jetzt losgelöst von dem Sportlichen. Deswegen, du hattest ja vorhin den Ticketverkauf angesprochen. Ich hoffe, dass wir da eine Veranstaltung erleben werden, wo eben nicht nur bei den deutschen Spielen und nicht nur an den Wochenenden, also dass es vielleicht bei Spielen um 12 oder 13 Uhr schwierig wird, so ein Riesenstadion rappelvoll zu kriegen, kann ich verstehen, aber dass wir halt auch zeigen, dass solche Spiele auch in Europa stattfinden können. Wir haben jetzt ja zumindest schon mal gezeigt bekommen, dass auch in Indien das Stadion nicht immer voll ist, wenn man sich die Kulisse beim Halbfinale gegen Australien bei den Herren anguckt, das war ja schon eher enttäuschend. Und das würde ich auf jeden Fall allen Sportlerinnen und Sportlern da wünschen, ob den Deutschen oder den anderen, dass das Stadion voll ist und gute Stimmung ist.
Ja, unbedingt. Du hast ja gesagt, ist eine verkappte Weltmeisterschaft.
Ja, definitiv. Also die Competition ist schon beinhart.
Ja, traditionell beenden wir immer die Runde mit einer Schnellfragerunde. 5 private und hockeyspezifische Fragen warten gleich auf dich. Bitte spontan antworten und Marie startet heute hockeyspezifisch.
Genau, fangen wir mal an. Feld oder Halle?
Halle.
Stürmer oder Verteidiger?
Verteidiger.
Was hast du gespielt?
Ja, Mittelfeld oder Verteidigung.
Vorhand oder argentinische Rückhand?
Vorhand in jedem Fall.
Laut oder leise auf dem Platz?
Laut.
Auch an der Seitenlinie laut?
Ich glaube schon, ja.
Technik oder Athletik?
Technik.
Dann wären wir jetzt ein bisschen privater, Benne. Buch oder Hörbuch?
Hörbuch.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Auto oder Fahrrad? In der U-Bahn-Liga?
Leider zu viel Auto.
Anruf oder Textnachricht?
Anruf.
Und musikalisch, eher Schlager oder Hip-Hop?
Boah, beides nicht, aber Schlager auf keinen Fall.
Und dein Team?
Wenn Hannes die Musik macht, dann Schlager. Und wenn die anderen es machen, würde ich sagen, bunt gemischt.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Wir sind jetzt noch gespannt auf deine Finanzfrage, wenn du eine hast, die du gerne an Dennis stellen kannst.
Eine Finanzfrage so direkt habe ich nicht, aber wir hatten es vorhin im Vorgespräch. Ich weiß, also Thema Finanzen ist ja wichtig im Leben, ja. Ob jetzt private Altersvorsorge oder Immobilien kaufen oder nicht oder was auch immer. Das ist mir bewusst, ich kann mich trotzdem für dieses Finanzthema grundsätzlich irgendwie nicht erwärmen. Ich finde das immer alles zu kompliziert. Oder was würdest du machen, um mich grundsätzlich für das Finanzthema zu begeistern?
Ja, wie kann man dein Interesse wecken? Kurzantwort ist, es ist wichtig. Du hast finanzielle Lebensziele und es ist von daher sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, wie du die erreichen kannst. Weil Geld ist am Ende des Tages kein Selbstzweck, sondern es dient ja deiner Lebenszufriedenheit. Und ich glaube, dafür sind wir alles Menschen. Und es ist gar nicht so kompliziert, wie man immer denkt. Also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Du hast vorhin das Stichwort Hörbuch genannt. Also ich kenne hier einen ganz tollen Podcast, Klug anlegen. Das ist der Podcast von meinem obersten Chef und Gründer, Karl-Matthäus Schmidt. Der stellt das wirklich sehr verständlich dar, unterschiedlichste Finanzthemen. Und dann sprich einfach mit einem Menschen, der das einfach die Finanzwelt in deine Lebenswirklichkeit übersetzt. Und das ist dann auch kein Hexenwerk. Und wenn du es verstehst, dann wächst oft auch natürliches Interesse. Und da begleiten wir dich gern.
Wunderbar, danke dir.
Ja, vielen Dank, Bene, dass du heute zu Gast warst bei der kurzen Ecke. War ein sehr interessantes Gespräch, war spannend, mal deine Meinung zu hören, auch zur Professionalisierung im Hockeysport. Ich glaube, das war mal eine ganz interessante Diskussion, auch mit dem Vorschlag von Moritz Fürste. genau, und dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass ihr das Final Four erreicht, was du dir als Ziel auch gesteckt hast. Und ja, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke, dass ich hier sein konnte.
Schön, dass du da warst. Viel Erfolg und dann wollen wir dich und Hannes im Final Four sehen.